Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe mir eine neue Predigtreihe vorgenommen. Und zwar den ersten Johannesbrief. Wer kennt den? Dann brauche ich ja nicht mehr weitermachen. Ich fange mal nicht gleich mit der Bibel an, sondern so ein bisschen, warum komme ich da überhaupt drauf? In Deutschland gibt es Religionsfreiheit. Die gibt es schon sehr lange und die ist dafür da, dass wir unseren Glauben freizügig ausüben können. Und solange die Mehrheit der Deutschen Christen war und zu einer christlichen Kirche gehörten, hat uns das nicht weiter interessiert. Das war eine Selbstverständlichkeit. Ja, und wir haben da nicht weiter drüber nachgedacht. Aber das ändert sich zunehmend. Immer mehr Religionen und auch Weltanschauungen finden Zulauf. Und auch wenn, rein statistisch gesehen, immer noch die Hälfte der Deutschen zu einer christlichen Kirche gehört, nimmt die Bedeutung und der Einfluss der Kirchen immer mehr ab. Der christliche Glaube wird als konservativ und als rückständig gesehen. Und ich glaube, wir Christen haben zum Teil selber Schuld daran. Es reicht nicht, den Stil und die äußere Form anzupassen. Das haben wir gemacht. Das merkt ihr auch heute Morgen, also wer evangelische oder katholische Kirche kennt, wir haben schon durchaus einen anderen Stil, moderner, auch von den Liedern her und so weiter. Aber das reicht nicht. Wir müssen glaubwürdige und ehrliche Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Ich nehme mal drei Beispiele. Homosexualität und Geschlechterumwandlung. Aktuelles Thema, ne? Wenn wir das einfach nur so als Sünde bezeichnen, dann werden wir den Betroffenen nicht gerecht. Wir müssen differenziertere Antworten finden. Wir müssen es hineindenken, auch in diejenigen, die das betrifft. Wir müssen uns Gedanken darüber machen. Und wir können nicht einfach sagen, Sünde, du kommst in die Hölle, fertig. Das wäre zu einfach. Da müssen wir drüber nachdenken. Ich gehe da nicht tiefer drauf ein. Ich wollte das nur mal so anreißen. Ein zweiter Punkt, der in aller Munde ist, der Klimawandel und die Ursachen und der Umgang damit. Vergeht kein Tag, dass du das irgendwo hörst. Und sei es beim Wetter nach der Tagesschau oder nach den Heute-Nachrichten. Ich will ja hier keine Werbung machen. So, ständig hörst du darüber. Ja, hier und da und wenn du das Wetter guckst sowieso und alles wird auf den Klimawandel geschoben. Ich weiß nicht, ob wir uns unbedingt an dieser Diskussion beteiligen müssen, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen und auch Antworten finden. Auch von der Bibel her. Was sagt denn die Bibel dazu? Vor allen Dingen die Untergangsszenarien. Da sagt die Bibel sehr wohl was zu. Und das stimmt nicht mit dem überein, was hier uns gesagt wird. Ein dritter Punkt, der uns eventuell wieder betreffen könnte, Corona. Das haben wir zum Glück hinter uns, aber im Moment überall wird gemeldet, die Corona-Zahlen nehmen wieder zu. Obwohl gar nicht getestet wird, aber es tauchen überall Fälle auf und man merkt so, der Herbst kommt langsam näher und Corona kommt wieder näher. Ich hoffe, dass es nicht wieder so schlimm wird, aber in der Corona-Zeit ist uns was aufgegangen und was offenbar geworden, es gibt nicht für jede Sache eine klare biblische Erklärung. Auch wenn das mancher so gerne hätte. Aber es waren die einen Christen, die waren da und die anderen, die waren da. Und beide haben das mit der Bibel begründet. Das kann irgendwie nicht passen. Die Bibel widerspricht sich nicht, die Christen schon. Und ich glaube, dass wir daran erkennen können, wir sind nicht alleine nur von der Bibel her beeinflusst, sondern auch von Ideologien und von Meinungen. Wir hängen uns an irgendeine Meinung dran und folgen der. und glauben der. Und das versuchen wir dann mit der Bibel zu begründen. Aber das ist unehrlich. Da müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, ja, ich glaube das, aber das ist nicht biblisch begründet, das ist meine Überzeugung. Und das ist auch in Ordnung so. Man darf auch so oder so gehen. Aber das mit der Bibel zu begründen, das hat meiner Meinung nach auch mit dazu beigetragen, dass Christen unglaubwürdig geworden sind in mancher Hinsicht. Und das stärkt nicht unbedingt gerade den christlichen Glauben oder beziehungsweise auch die Werte, ja, die wir vertreten. So, wie gesagt, ich gehe auf diese Themen nicht tiefer ein, da könnt ihr nachher gerne beim Kaffee mit mir drüber diskutieren. Die Frage ist eher, wie werden wir denn glaubwürdig? Und eine viel größere Frage, warum soll man eigentlich Christ werden? Das ist gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viele Weltanschauungen und Religionen im Grunde um die Menschen buhlen und sagen, so, wir sind die Allerbesten. Warum sollte man denn Christ werden? Gibt es einen guten Grund dafür? Wie finden wir gute Antworten auf die Fragen? Und ich habe ja nur drei angerissen, aber ihr merkt, dass das Dinge sind, die die ganze Welt betreffen. Und natürlich finden wir die Antworten dann, wenn wir in der Bibel lesen. Die Bibel ist unsere Grundlage. Da steht drin, was wir glauben. Aber wir verkennen oft, dass die Bibel keine Sammlung von Lehre ist. Ja, es ist Lehre drin und klare Lehre und da wollen wir auch überhaupt nicht dran rütteln. Aber nicht alles in der Bibel ist Lehre. Und wer meint, jedes Wort in der Bibel kann ich wörtlich so umsetzen, wie es da steht, der hat die Bibel nicht verstanden. Manches sind Geschichten. Wie sind Menschen mit Gott umgegangen? Oder wie ist auch Gott mit Menschen umgegangen? Und da findet sich viel, was Menschen falsch gemacht haben. Daraus können wir lernen. Das heißt aber nicht, das ist eine Anordnung, wir sollen es auch so machen. So, wir müssen verstehen. Außerdem müssen wir immer bedenken, auch einen historischen Hintergrund. In welcher Zeit haben die gelebt? Was haben die für eine Gesellschaftsordnung gehabt? Wie sind sie miteinander umgegangen? Allein die Frage Frau und Mann. Ja, welche Stellung haben sie? Und dass man dazu heute zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, da muss man sich dann wirklich hineinversetzen. So, wie finden wir aber die richtigen Antworten in der Bibel? Und das ist eigentlich gar nicht so furchtbar schwer und ich will auch keine schwere, komplizierte Antwort geben. Natürlich ist es gut, auf eine Bibelschule zu gehen und die Bibel zu studieren, aber das kann nicht jeder. Was wir brauchen, wir müssen Gott kennen. Wenn wir Gott nicht kennen, werden wir die Bibel nicht verstehen. Weil die Bibel ist von Gott offenbart. Die Bibel offenbart uns das Wesen und das Herz Gottes. Und deswegen müssen wir Gott kennen. Und wir natürlich durch die Bibel lernen wir auch Gott kennen. Aber das ist das Eigentliche. Wir müssen Gott kennenlernen, damit wir die Bibel verstehen. Der christliche Glaube beruht nicht auf einer Lehre, so wie viele andere Religionen oder auf Weltanschauungen. Die beruhen auf einer Lehre, auf einer Idee. Aber der christliche Glaube beruht nicht auf einer Lehre, sondern aus einer Beziehung zu Gott. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Und wenn das nicht ist, dann glaube ich nicht. Wenn ich nur einer Lehre anhänge, dann glaube ich nicht. Der christliche Glaube ist keine Weltanschauung, sondern die Offenbarung des lebendigen Gottes. Ich wiederhole das nochmal, es ist keine Weltanschauung. Und von daher stehen wir auch nicht in Konkurrenz mit anderen Religionen. Es ist keine Weltanschauung oder eine Religion, sondern es ist die Offenbarung des lebendigen Gottes. Du glaubst nicht menschlichen Ideen, sondern an einer Person, nämlich den Schöpfer Himmels und der Erden. Der Schöpfer, der all das hier gemacht hat, der uns gemacht hat, der die Erde gemacht hat, dem glauben wir. Und zu dem haben wir eine Beziehung. Und wenn du ihm vertraust, dann lebst du nach seinem Willen. Das ist zumindest der Plan. Wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihm vertraue, wenn ich sein Herz erfasst habe und seine Liebe erfasst habe, dann weiß ich, dass er es gut mit mir meint, dass er es gut mit dieser Welt meint und dann folge ich ihm gerne, dann höre ich ihm gerne zu, weil er es besser weiß als ich. Das ist der eigentliche Grund für den christlichen Glauben. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der es gut mit mir meint. Und dem höre ich zu. Und wenn er sagt, mach es so, dann ist das für mich kein Gesetz, sondern ein guter Rat von meinem Gott. Und das ist gut, auf den zu hören. Und wenn er sagt, so, wenn du das anders machst, dann hat das Konsequenzen. Und dann glaube ich das. Dann tue ich das nicht einfach an die Seite und sage, ich weiß es besser. Wer als Christ nur einer Lehre folgt, der steht in Gefahr, vom eigentlichen Weg abzukommen. Und ich weiß, ich selber, gerade in der Anfangszeit meines Glaubens, habe ich dazu geneigt, in der Bibel Lehren rauszufinden, so was ist denn richtig und was ist falsch und so Gesetze aufzurichten. Das musst du machen und das musst du lassen. Ganz einfach. Ich habe das gerne, so Vorschriften. Aber du findest nicht für alles Vorschriften in der Bibel. Du findest nicht für jede Sache, auch bei den Sachen, Corona, steht das in der Bibel? Homosexualität steht drin, aber Geschlechtsumwandlung, finden wir nichts davon in der Bibel. Wie gehen wir damit um? Da kannst du nicht einfach so eine 1:1 Antwort aus der Bibel herausfinden. Das funktioniert nicht. Klimawandel, kein Wort da drin. CO2, das kannten sie damals noch nicht. Das gab es zwar schon, aber es kannten sie noch nicht und das hatten sie auch noch nicht untersucht. So, wie gehe ich damit um? Es gibt nicht die 1:1 Antwort, aber es gibt Gott, der all das weiß und der uns Antwort geben kann. Und den dürfen wir auch fragen. Und jetzt komme ich zu Johannes. Das war so die Einleitung. Warum eigentlich? Weil wir im Grunde genommen auf den Kern, auf das Fundament wieder drauf müssen. Wir müssen uns überlegen, es ist nicht nur einfach, wie gesagt, kluge Lehren und das, was wir daraus gemacht haben aus der Bibel. Das sind ja nicht nur Lehren, die in der Bibel stehen. Wir haben ja manches Mal da auch Lehren draus gemacht. Dogmen. Ja? Auch wir, wie wir mit manchen Dingen umgehen, Traditionen über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte und Jahrhunderte, immer wieder weitergetragen. Und das ist ein Dogma geworden, wo wir überhaupt gar nicht drüber nachdenken, weil das ist so immer so gewesen, also machen wir es so weiter und denken überhaupt gar nicht drüber nach, ist das richtig oder falsch. Wie lange haben wir gebraucht, selbst bei uns im Bund, der ja noch relativ neu ist, dass Frauen Pastoren werden dürfen? Das war fast in Stein gemeißelt, dass das nicht geht. Und ich weiß noch genau, wie die Diskussion bei der Bundeskonferenz war, welche Auseinandersetzungen da waren. Auch biblisch, alles biblisch begründet. Aber es steht nicht drin, eine Frau darf nicht Pastor sein. Ja, es gibt Begründungen für die eine Richtung, es gibt Begründungen für die andere Richtung. So, und da es nicht eindeutig drinsteht, müssen wir das Herz unseres Gottes finden. Wie hat er sich das gedacht? Wie hat er sich das damals gedacht? Ist das heute anders? Worauf kommt es eigentlich an? Was ist eigentlich das Fundament, auf dem wir stehen? Warum handeln wir so, wie wir handeln? So. Diese Problematik jetzt, nicht unbedingt mit diesen Beispielen, die ich gebracht habe, diese Problematik, diese Auseinandersetzung mit anderen Weltanschauungen, die gab es damals schon, als Johannes gelebt hat. Und als Johannes den Brief geschrieben hat, das war 90 nach Christus, der war also schon in die Jahre gekommen. Der hatte schon einiges erlebt. Und zu der Zeit, als er den Brief geschrieben hat, war eine große Auseinandersetzung, auch bei den Christen. Es gab zu Anfang in der Christenheit waren die Gemeinden vor allen Dingen geprägt durch zum Glauben gekommene oder an Christus glaubende Juden. Die waren aber durch das Alte Testament schon geprägt, die wussten, die kannten Gott. Die kannten vieles, worum es ging. Die waren sag ich mal, schon auf Gott ausgerichtet und die hatten auch schon einen hohen Anspruch an Moralität, und also an Moral und so weiter, an Sitten, wie man miteinander umgeht. Das hatte Gott ihnen schon beigebracht, auch im Alten Testament. Aber mit der Zeit, und das wissen wir, kamen immer mehr Heiden dazu, in die Gemeinden hinein. Und diese Heiden, die hatten nichts von Gott gehört. Die haben so gelebt, wie sie es wollten und wie sie es für richtig hielten. Und deswegen kamen viel andere Anschauungen, Weltanschauungen mit in die Gemeinde und haben die Gemeinde geprägt. Und man musste sich damit auseinandersetzen. Das ist heute nicht anders. Ja? Und eine der Dinge, die damals ganz massiv die Christen beeinflusst haben, das ist die Lehre von der Gnosis. Ich gehe da nicht zu tief drauf ein. Die meinten, Erkenntnis die Erkenntnis, dass, ich sag's mal ganz kurz, so der Geist war gut und heilig, aber alles Materielle war schlecht, sündig. Das war so, das ist so ganz, ganz grob gesagt die Lehre der Gnosis. Ja? Der Geist, also auch Gott ist Geist, der ist gut, der ist heilig und unser Geist, den er uns gegeben hat, ist heilig. Aber dann haben sie eine Trennung gemacht, so der Geist ist heilig, aber mein Körper, der ist ja Materie. Der Körper ist schlecht. Was hat das für Konsequenzen für die christliche Lehre? Und da müssen wir mal auf Jesus gucken. Und darum ging es tatsächlich. Ist Jesus nur im Geist gekommen? Wenn er nur im Geist gekommen wäre, dann hätte er nicht für uns sterben können, weil das ist er im Leib. Dann haben sie gesagt, so, der Geist ist auf ihn gekommen bei der Taufe und kurz vor dem Sterben ist er wieder gegangen. Und da gab es die verrücktesten Theorien. Ja? Also Jesus wirklich Leib oder Jesus nur Geist? Oder war es nur zeitweise in dem Leib? Oder war es eigentlich kein richtiger, wirklich irdischer Leib? War es ein geistlicher Leib? Auch diese Idee kam darauf. Aber all das, wenn es kein wirklich menschlicher Leib gewesen wäre, materieller Leib, hätte Jesus nicht stellvertretend für uns sterben können. So merkt ihr, dass solche Philosophien, so interessant, wie sie sich anhören, ja, Geist ist gut, ja, das stimmt, das würden wir auch so bestätigen, und dass wir in unserem Fleisch sündigen, das sagt sogar Paulus, ja, aber grundsätzlich zu sagen, die Materie, alles Fleisch ist schlecht und sündig, passt das? Irgendwie nicht. Und vor allen Dingen die Konsequenz auf Jesus hin. Jesus hätte uns nicht erlösen können, wenn er nur Geist gewesen wäre oder nur einen geistlichen Körper gehabt hätte. Warum sage ich das? Weil das ist der Hintergrund für das, was Johannes schreibt. Und das ist gut zu wissen, warum er manche Dinge so schreibt. Ich gehe da gleich drauf ein. So, Johannes hat das geschrieben 90 nach Christus. Das heißt, es waren schon viele Gemeinden entstanden. Und er hatte ganz, ganz viele Erfahrungen. Er ist ja mit Jesus unterwegs gewesen. Das war einer der Jünger Jesu. Und zwar, er schreibt von sich selber, den Jesus lieb hatte. Ich glaube nicht, dass er die anderen gehasst hat. Aber er hatte ein besonderes Verhältnis zu Johannes. Ein ganz besonderes Verhältnis. Und natürlich war das gegenseitig. Das heißt, Johannes hat das Herz von Jesus wirklich aufgenommen und erfasst und hat ihn verstanden. Ja, mit der Zeit. Natürlich nicht gleich so einfach, aber mit der Zeit. Und dann hat er sich um ganz viele Gemeinden gekümmert und er hat die Entwicklung der Gemeinden gesehen, wie es vorangeht, auch die Herausforderungen der Gemeinden. Und aus diesem Grunde schreibt er diesen Brief. Ja? Weil er sieht, die Gemeinde ist im Kampf, ist in einer Herausforderung. Und darum sagt er so, jetzt möchte ich euch mal mitgeben, mein Herz mitgeben, worum geht es eigentlich darum? Warum sind wir eigentlich Gemeinde? Warum glauben wir eigentlich? Das ist ein Grund, warum er schreibt. Und er versucht nicht, eine Lehre weiterzugeben. Eine kluge Lehre. Also Paulus hat uns ganz viel Lehre weitergegeben. Ja, so richtig, was wir mit dem Kopf zum Teil richtig durchdenken müssen, weil das ist manchmal schwierig. Aber das ist richtig klare Lehre. Das macht Johannes nicht. Johannes will keine Lehre weitergeben, der will Herzen erreichen. Er will Wahrheit weitergeben, die ins Herz geht. Und das merkt man an seinem Schreibstil. Man merkt, dass das nicht einfach so, sondern das ist ein sehr poetischer Schreibstil. Und den lese ich, fange mal an zu lesen, den ersten Vers im ersten Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Von was spricht Johannes hier eigentlich? Das wird nicht gleich im ersten Satz deutlich, oder? Es gehört sich so geheimnisvoll an, fast mystisch. Aber wer das Evangelium von Johannes gelesen hat, der weiß, worum es geht. Das fängt nämlich fast genauso an. Nicht genauso, aber ganz ähnlich. Und genau darauf nimmt Johannes Bezug. Der schreibt denen, die das ziemlich sicher, das Johannes-Evangelium bereits gelesen haben. Deswegen setzt er voraus, ihr wisst ja, was ich da geschrieben habe, und jetzt steigt er da ein und führt das weiter. Und ich lese mal den Anfang des Johannesevangeliums, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Auch da, von wem redet oder von was redet Johannes hier? Fängt genauso geheimnisvoll an und erst später enthüllt sich, was Johannes eigentlich meint. Er spricht von Jesus, dem Wort Gottes. Davon spricht er. Das wird in den Versen später auch deutlich. Er spricht von Jesus. Es ist also eine Erinnerung, auf die er im ersten Johannesbrief eingeht. Er erinnert daran, was sie eigentlich schon wissen, nämlich Jesus, das Wort Gottes, durch den alles entstanden ist, der Schöpfer dieser Welt. Jesus ist der, der hier auf dieser Erde Leben gebracht hat. Ohne ihn würden wir überhaupt gar nicht existieren. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Wir würden nicht existieren, wenn Jesus nicht diese Erde mitgeschaffen hätte und uns mitgeschaffen hätte. Und wir würden auch nicht mehr existieren, wenn Jesus nicht alles am Leben erhalten würde. Er ist der Ursprung und der Erhalter des Lebens. Davon spricht Johannes hier. Jesus ist das Wort Gottes. Und wir haben es gehört, das sagt Johannes. Wir haben es gehört. So, ihr habt mich gehört. Ich habe geredet. Hören ist noch funktioniert. Auch wenn man es nicht sieht, aber man hört es. Aber dann sagt er, dass sie es gesehen haben. Wie kann man ein Wort sehen? Seht ihr das, was ich rede? Ihr seht nur die Person, dass ich rede. Aber ihr seht nicht, was ich rede. Wie kann Johannes hier davon sprechen, dass er das Wort gesehen hat? Worte kann man nicht sehen. Ja, wenn wir eine Bibel haben, dann können wir die Worte auch sehen. Klar, ne? Wenn die Bibel aufschlagt, dann lest ihr die Worte und könnt sie auch sehen. Aber wenn sie nur gesprochen werden, nicht. Und damals war es üblich, da hatte nicht jeder eine Bibel. Da wurde das Wort Gottes in der Regel von einem zum anderen weitergesagt. Die Juden glaubten sogar daran, dass es sicherer das mündlich weiterzusagen und auswendig gelernt zu haben, als es schriftlich weiterzugeben. Beim Schriftlichen sagten sie, da können immer Schreibfehler passieren. Aber wenn ich es auswendig gelernt habe, dann erinnere ich mich haargenau daran. Das war die Überzeugung der Juden. Das heißt, es wurde mündlich weitergegeben. Wie kann man Worte sehen? So, merkt ihr, worauf Johannes hinaus will. Es geht nicht um nur gesprochenes Wort. Es geht um eine Person. Es geht um das Wort des Lebens. Und das ist keine Theorie, das ist keine kluge Idee. Man kann sie sehen und man kann sie anfassen. Sie ist materiell. Sie ist Mensch. Es ist eine Person. Ja? Ein wahrer Mensch und gleichzeitig wahrer Gott. Beides in eins. Das konnten die der Gnosis angehört haben, nicht verstehen, dass das beides in eins geht. Aber unser Gott ist groß. So, und diese Tatsache, dass Gott, dass Jesus Mensch und auch Gott war, das lässt sich nicht einfach wegphilosophieren. Und das ist das, was Johannes rüberbringen will. Wir haben es gesehen, wir haben es angefasst. Ja, wir haben es leibhaftig gesehen. Das war vor unseren Augen und das kann nicht sein, wenn es nur Geist ist. Geist sehen wir nicht. Genauso wie jetzt, Jesus ist nicht mehr leiblich hier auf dieser Erde und er ist nicht mehr für uns zu sehen. Und trotzdem ist er da, oder? Er ist wahr. Das ist so eine ähnliche Herausforderung. So, er ist nicht zu sehen und trotzdem wahr. Wahrhaftig. Wir haben ihn gesehen, sagt Johannes. Und darauf können wir uns verlassen. Und er ist tatsächlich das Wort des Lebens, was von Gott ausgegangen ist. Ich komme mal zu Vers 2. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen. Nochmal wieder. Und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und wenn wir wissen, dass es um Jesus geht, dann wird das auf einmal lebendig, was er da schreibt. Auch wenn er nicht von Jesus schreibt, also als Person, sondern er spricht immer von Wort des Lebens. Wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater ist und uns erschienen ist. Was sagt er damit? Jesus ist das ewige Leben. Das Leben ist erschienen. Also Jesus ist das Leben, sagt er hier. Kann man das sehen? Kann man Leben sehen? Man sieht, dass du lebendig bist oder nicht. Das sieht man. Aber kann man das Leben sehen? Man sieht auch, wenn jemand gestorben ist. Dann ist das Leben nicht mehr da. Aber sieht man das Leben? Das kann man nicht sehen. Es ist trotzdem wahr. Naja, wir leben doch, oder? Leben wir oder leben wir nicht? Wir leben. Also ist es wahr. Es ist eine Wahrheit, die man nicht sehen kann und trotzdem wahr ist. Ja? So, und genauso ist es mit Jesus. Wir sehen ihn nicht, aber er ist trotzdem wahr. Auch wenn du vielleicht daran zweifelst. Er ist trotzdem wahr. Jesus ist der, der Leben gegeben hat, durch den wir leben. Ja, rein wissenschaftlich betrachtet, wir sind von unseren Eltern gezeugt und dann im Leib unserer Mutter entstanden und geboren worden und das ist das Leben. Aber wie dieses Leben zustande kommt und woher es letztendlich kommt und warum leben wir und warum sind wir dann irgendwann mal tot? Nicht deswegen, weil unser Körper nicht mehr mitmacht, sondern weil Gott sagt, ja, das kann auch mit daran liegen, keine Frage, aber Gott sagt so, jetzt ist zu Ende. Er hat gegeben und er nimmt auch wieder. Das heißt aber nicht, dann ist es vorbei. Er will jedenfalls nicht unbedingt, dass es vorbei ist, vielleicht hier auf der Erde, aber er bietet uns ewiges Leben an, auch darin. Woher kommt das? Wie können wir ewig leben? Nicht hier auf der Erde. Ich möchte auch keine 300 Jahre alt werden. Ich merke jetzt schon mit über 60, dass es hier und da mal zwackt und ich nicht mehr so fit bin wie früher. So, ich möchte keine 150 Jahre oder 100 Jahre alt, keine Ahnung. Bei uns in der Familie werden die Männer manchmal ganz schön alt. Mein Vater ist nicht so alt geworden, aber sein Bruder ist sehr alt geworden. Kann sein, vielleicht, keine Ahnung. Aber dann hast du die Mühen des Alters. Die Zähne fallen aus, ja. Die Muskeln werden weniger, die Haare sowieso, das fängt sowieso schon länger an. Dann hast du die Mühen des Alters, das ist nun mal einfach so. So, und das ist die Frage, wie lange will man das aushalten? Aber das ewige Leben, so, das ist nicht das, was der Herr uns verheißt, ewig so zu leben. Sondern das ewige Leben heißt, bei Gott zu sein. Und zwar nicht älter werden, sondern bei Gott zu sein, in seiner Gemeinschaft zu leben, seine Liebe und nicht nur seine Liebe, sondern die Liebe von ganz vielen anderen auch zu erleben. Miteinander wirklich in Liebe zu leben, das, was wir hier uns wünschen, Frieden zu haben, miteinander gut miteinander umzugehen, uns zu ergänzen, all das verspricht er, das wird ihm, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir so leben. Wie alt wir immer dann auch sind. Wir werden ja immer älter. Aber ich weiß nicht, ob der Körper dann älter wird. Wir kriegen einen neuen. Das ist schön, da freue ich mich auch drauf. So, das ist das, was Jesus uns verspricht. Können wir das glauben? Das sind doch nur Worte, die sieht man nicht mal. Aber Johannes sagt, ich hab's gesehen. Ich hab den gesehen, der dafür steht, der dafür gerade steht. In dem das Ganze ist, ich hab es erlebt. Ich hab ihn angeschaut, ihn angefasst. Das könnt ihr mir glauben. So, das ist das, was er sagt. Ihr könnt es glauben. Jesus ist in Wahrheit auf dieser Erde gewesen, allen Theorien zum Trotz. Auch wenn die Gnosis behauptet, das stimmt gar nicht. Oder sie versuchen das zu verklausulieren und sagen, Zweifel sehen. Ja, Zweifel sehen, das kann gar nicht so sein. Johannes sagt, glaubt es, ich hab's gesehen. Ich bin Zeuge. Und auf Jesus gründet unser Glaube. Das ist das Fundament. Das ist wohl das Fundament des christlichen Glaubens. Nicht irgendeine Lehre, sondern Jesus. Und Jesus ist der, den wir fragen müssen, was ist denn die richtige Lehre? Frag nicht die Kirche oder unsere Kirche. Nein, Jesus ist derjenige, der Autorität hat über das, was er gelehrt hat. Und er weiß, was er damit meint. Und er weiß auch, wie es richtig umzusetzen ist. Deswegen habe ich gesagt, daran die Beziehung zu Jesus, das ist das Wesentliche. Natürlich dürfen wir fragen und natürlich sollen wir in der Bibel lesen. Das ist damit überhaupt nicht ausgeschlossen, weil er hat uns das Wort gegeben dafür. Aber wir müssen es studieren. Wir müssen darin lesen und nicht einfach so, ja, da steht er, also mache ich das so. Sondern wirklich gucken, was steht denn da eigentlich? Wie hast du das gedacht? Und wenn da scheinbare Widersprüche sind, dann kannst du immer fragen, Herr, ich weiß, mein Denken ist begrenzt, ich verstehe es vielleicht nicht, aber zeig es mir. Heiliger Geist, zeig mir, wie du es richtig meinst oder was du damit wolltest. Ob das, was ich jetzt gesagt habe, wahr ist, das könnt ihr bezweifeln. Aber ob ich hier auf der Bühne stehe, das könnt ihr eigentlich nicht bezweifeln, oder? Ihr seht mich. Das ist eigentlich das, was Johannes sagen will. Ihr könnt das wohl bezweifeln, ja, vielleicht auch das, was ich sage, aber dass er da war, das ist eine Wahrheit. Und wenn du auch dran zweifelst, es ist trotzdem wahr. Wahrheit bleibt Wahrheit, bleibt Realität. Und selbst wenn jemand dran zweifelt, bleibt es wahr. Und selbst wenn ich jetzt hinter den Vorhang gehe und ihr mich nicht mehr seht, bleibt es wahr? Bin ich auf der Bühne noch oder bin ich weggelaufen? Dann könnte jetzt einer kommen, ja, man sieht ihn doch nicht, er ist doch gar nicht da. Versteht ihr? Ob man mich sieht oder nicht, ich bin trotzdem da. Es ist Realität. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Auch wenn jemand dran zweifelt, an dem Wort Gottes und so weiter. Ist Jesus wirklich gekommen? Ist er wirklich gestorben? Ist er wirklich gestorben? Ist er vielleicht nur halb tot gewesen? Und dann, ja? Ist er gar nicht auferstanden? So diese ganzen Fragen, das haben sie ja damals schon versucht. Und all diese Zweifel, die da gesät werden sollen, die Bibel ist wahr. Das ist eine Realität. Ob man dran zweifelt oder nicht, es bleibt so. Vers 3. Und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Jetzt kommt er zum Punkt. Ich habe zwar vorher schon verraten, um wen es geht, aber Johannes kommt erst jetzt zum Punkt. Erst jetzt verrät er, dass es um Jesus geht. Und er möchte, dass wir Gemeinschaft haben. Er möchte, dass jeder mit uns Gemeinschaft hat, denn darin besteht das letztendlich. Theoretischer Glaube funktioniert nicht. Ich kann zwar sagen, ich glaube an Jesus, aber wenn ich meinen Nächsten nicht liebe, wenn ich keine Gemeinschaft mit dem Nächsten haben kann, dann kannst du bezweifeln, dass ich an ihn glaube. Weil das hat immer eine Auswirkung. Wenn ich an Jesus glaube und ihm folge, hat das eine Auswirkung auf mein Leben. Dann werde ich mit anderen Gemeinschaft haben wollen. Selbst wenn ich normalerweise, natürlicherweise keine Gemeinschaft mit ihnen haben will, aber die Liebe ist in mir. Die Liebe Jesu ist in mir. Wenn ich Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater habe, dann ist das eine natürliche Folge, dass ich auch mit anderen Gemeinschaft haben will und habe. So, das ist das. Und er möchte gerne, dass Menschen Gemeinschaft haben mit uns und mit Jesus. Weil das ist die Gemeinschaft, die jetzt hier auf der Erde ist, wo wir jetzt zur Gemeinschaft mit Jesus finden. Gemeinde. Merkt ihr, dass Gemeinde nicht einfach nur so ein Verein ist? Das ist viel, viel mehr. Das ist das, wo Glauben gelebt wird. Wo Jesus offenbar wird und sichtbar wird in jedem Einzelnen. Das ist Grundlage. Das ist etwas, was Gott gesetzt hat hier auf der Erde, damit es sichtbar wird. Damit der Himmel hier auf dieser Erde sichtbar wird. Das, was Gott und Jesus getan hat. So, das liegt Johannes am Herzen. Weil jeder, der diese Gemeinschaft hat, von der er hier spricht, das Leben hat. Das Leben hat. Nicht einfach nur lebt, sondern das Leben hat. Jesus. Und Johannes schreibt das in aller Deutlichkeit im Kapitel 5. Ich greife schon mal ein bisschen vor. Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wovon spricht er hier? Nicht, dass derjenige nicht lebt. Es gibt viele, die haben den Sohn Gottes noch nicht, die leben zwar hier auf der Erde, aber das Leben heißt das ewige Leben, das niemals endet. Davon spricht er hier. Das eigentliche Leben, das Leben, was Gott uns zugedacht hat, aber das leben wir nicht, wenn wir Jesus nicht haben. Dann leben wir vor uns hin, dann leben wir nach unseren Vorstellungen, machen unsere Fehler. Und seien wir noch so klug und haben noch so viele gute Gedanken, wir leben nicht das Leben, was Gott uns eigentlich wünscht. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Es geht also nicht darum, Recht zu haben, sondern Jesus zu haben. Also nicht, ich bin richtig in meiner Lehre, ich glaube das Richtige, nein. Es geht nur darum, habe ich Jesus oder habe ich nicht Jesus? Nur durch Jesus ist es möglich, mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Auch das wissen wir. Wir sind von Gott getrennt durch unsere Schuld. Und nur durch Jesus, er hat die Schuld auf sich genommen. Und wenn wir Jesus unsere Schuld bekennen, dann nimmt er sie weg, dann erlöst er uns von dieser Schuld und der Weg ist frei zum Vater. Dann können wir auch Gemeinschaft mit dem Vater haben. Ohne Jesus können wir das nicht. Der Weg zu Gott ist versperrt ohne Jesus. Wie können wir Gemeinschaft haben, indem wir alle dasselbe glauben? Nee. Es geht nicht darum, alle, dass wir dasselbe glauben, sondern an denselben. Wir können unterschiedlicher Ansicht sein, auch über biblische Lehre. Aber wenn wir uns in Jesus treffen und an den Jesus glauben und ihm folgen, dann können wir Gemeinschaft haben miteinander. Denkt mal auch an andere Kirchen, die haben manchmal verschiedene Vorstellungen von dem, was in der Bibel steht. Da kann ich mit leben, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn sie an Jesus glauben, kann ich Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich bin nicht dafür verantwortlich, sie zu korrigieren, das macht Jesus. Weil sie haben ja Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn sie auf ihn hören und wirklich folgen, dann wird Jesus sie zurechtbringen. Das brauche ich nicht machen. Ich kann Gemeinschaft mit ihnen haben, weil sie sind Christen, wenn sie an Jesus glauben. Über die Lehre, vielleicht sind wir ganz überrascht, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir Jesus erleben und dann mal mit dem Heiligen Geist uns unterhalten, wie er so manche Dinge sieht in der Bibel, dann werden wir vielleicht richtig überrascht sein. Dann werden wir noch viele Offenbarungen haben. Und wir haben ja die Ewigkeit Zeit. Bin ich mal echt gespannt, was er uns da noch alles erzählt. Wovon wir so felsenfest überzeugt sind. Und er nimmt uns dann in den Arm und erklärt uns mal, wie er das gemeint hat. Ich bin echt mal gespannt. So, und jetzt kommt Johannes bei dem ersten Kapitel zum Schluss. Ganz einfach. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Darum geht's. Das ist ein, merkt ihr, das ist keine Lehre, die er verkündet. Er möchte, dass wir Freude haben in unserem Leben, dass wir wirklich leben, dass wir unser Leben auskosten und das funktioniert nur mit Jesus zusammen. Und darum sagt er so, das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Wenn wir Jesus haben, dann leben wir, dann haben wir auch Freude, vollkommene Freude. Dann leben wir in Liebe miteinander, in Frieden miteinander. Du wirst nicht glücklich, wenn du irgendeiner Ideologie hinterherläufst. Und es gibt so viele Ideologien. So, denk mal an Klimawandel und woher der kommt und was weiß ich nicht alles. Oder sonst irgendwelche anderen Ideologien. Von den ganzen Verschwörungstheorien mal ganz abgesehen. Du wirst nicht glücklich dadurch. Du wirst auch nicht glücklich, wenn du eine ganz besondere Lehre vertrittst. Auch eine christliche Lehre. Manch einer versucht sich dadurch hervorzutun und irgendwie, was weiß ich, rumzugelangen oder keine Ahnung, möglichst nichts falsch zu machen. Soll ich euch was verraten? Bei Gott darfst du was falsch machen. Wenn wir nichts falsch machen müssten, dann hätte Jesus nicht kommen müssen und sterben müssen für uns. Und er sagt, wir brauchen immer wieder Vergebung, solange wir hier auf dieser Erde wohnen. Wir dürfen was falsch machen. Das ist jetzt keine Aufforderung zur Sünde, bitte versteh mich richtig. Das geht um aus Versehen was falsch machen. Ja, also wir dürfen was falsch machen. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, was falsch zu machen. Wir dürfen, wenn wir erkennen, was falsch gemacht zu haben, dürfen wir zu Jesus kommen und sagen, vergib mir, ich erkenne, das war Mist, vergib mir. Und dann reinigt uns Jesus davon. Und das ist so entspannend. Wir müssen nicht krampfhaft irgendetwas genau so machen. Und es darf auf gar keinen Fall anders sein. Gott ist so gnädig. Es geht um Freude. Freude zu haben im Leben. Und wenn ich irgendwie so krampfhaft bin, dann kann ich keine Freude haben. So, das ist letztendlich, du wirst nur glücklich, wenn du Jesus folgst. Wenn du ihn kennenlernst, wirklich von Herzen kennenlernst, eben nicht nur die Lehre von Jesus, sondern wirklich Jesus selber kennenlernst. Und dann wirst du Freude haben, dann wirst du glücklich werden. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist das, worauf Johannes als allererstes setzt. So, das ist der Punkt. Wenn wir da nicht wieder hinkommen als Gemeinde, wenn wir uns in irgendwas verzetteln, ja, wenn wir uns nur in Geistesgaben verzetteln würden, das machen wir nicht, aber so, das ist ein Nebenweg. Das ist gut, das gehört dazu, aber das ist nicht das Eigentliche. Jesus ist das Eigentliche. Das ist unser Fundament. So, und jede Lehre macht sich letztendlich an ihm fest. Wenn Jesus nicht Ja dazu sagt, dann dürfen sie gleich an die Seite tun und sagen, nee, das war nichts. Jesus muss Ja dazu sagen. Wir müssen sie immer an ihm messen. Eine gute Möglichkeit ist wirklich zu sagen, was würde Jesus tun in dieser Situation? Und das nicht dann so, nicht Jesus verändern nach unseren Maßstäben, nein, wirklich zu sagen, so, was würdest du denn tun, Jesus? Und dazu müssen wir Jesus einfach kennen, sein Wesen kennen und auch in der Bibel lesen, wie ist Jesus denn mit Menschen umgegangen? Daran können wir das feststellen, wie würde Jesus denn handeln? Und dann kommen wir auch auf gute, ehrliche Antworten. Wie würde Jesus mit jemandem umgehen, der sich das Geschlecht umwandeln lässt? Wie geht Jesus mit einem Homosexuellen um? Da steht nichts von in der Bibel. Da steht eine klare Anweisung, dass Homosexualität von Gott gehasst ist und das ist nicht das, was Gott will. Aber deswegen alle Homosexuellen gleich zu verurteilen und sagen, du bist ein schwerer Sünder, versteht ihr? Wie würde Jesus mit ihm umgehen? Wie ist Jesus mit der Ehebrecherin umgegangen? So, Jesus kennenlernen, das ist das, wo wir uns orientieren müssen, wo wir uns auch dran messen müssen, an dem, was wir tun und wie wir handeln. So, und wenn wir uns daran halten, wenn wir danach streben, wenn wir da uns ausrichten, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, dann können wir auch gut miteinander umgehen. Amen. Und wenn es jemanden gibt unter uns, der sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, den lade ich ein. Ich möchte gerne für dich beten. Wenn du willst, wenn du Jesus in dein Leben aufnehmen willst, ich möchte dir Gelegenheit geben. Ihr seid schon alle bei Jesus. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wie schön. Super. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Fülle deines Wortes. Und danke dafür, Herr, dass wir verstehen dürfen, dass du in diesem Wort bist und dass wir es nur dann verstehen, wenn wir dich verstehen, Herr, wenn wir dich kennenlernen, wenn wir dich in unserem Herzen haben. Und Herr, wir wollen dir folgen, wir wollen dir ähnlicher werden, wir wollen so handeln, wie du gehandelt hast. Und ich danke dir, Herr, dass du uns all das dazu gegeben hast, was wir brauchen, deinen Geist, deine Liebe, Verständnis für dein Wort und auch deinen Geist, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir so leben, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, uns einander lieben dürfen, Herr. Amen. 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 Wir singen noch ein Lied gemeinsam.